Wird das schön
Ja, es ist
aufgenommen.
heute den 27. Juni 2019. Ich bin jetzt wieder bei Rudolf Staritz zu Besuch. Passiert schon öfters. Und ich habe ein Anliegen. In Berlin hast du mir erzählt über ein Bild, was zeigt Canaris und Hansen zusammen. Laufen die eine Treppe runter und dann erzähltest du mir, wo das Bild herstammt.
Ja, also erstmal, ich grüße dich, Arthur. Und heute ist Siebenschläfertag, ich bin aber trotzdem munter genug. Ein paar kleine Geschichten über Nikolaiken am Spürtingsee in Ostpreußen, wunderschön gelegen, die am einem Ufer des Ortes, der Ort selbst, am anderen Ufer. Ein früheres Kurhaus. Das war für den ganzen Ostfeldzug von der Abwehr die Hauptfunkstelle namens Atlas. Atlas war eigentlich die Frontleitstelle oder Frontaufklärungsleitstelle Römisch 1 Ost, also die Aufklärung im Ostfeldzug als Zentralfunkstelle. Der Chef war Major, später Oberstleutnant Baun. Der Funkchef war dort Bödigheimer. Bödigheimer war zuerst Funkchef bei Merkur, bei einem Abwehrkommando im Süden während des Russlandfeldzuges. Und zu der Zeit war auch noch Valli sehr aktiv als Zentralfunkstelle. Atlas ist aus Valli entstanden. Und dieses Valli hatte einen Funkleiter, Hauptmann Weber. Und der hatte sich erdreistet, sich Funkleiter Ost zu nennen. Das gefiel dem Herrn Bödigheimer nicht, der auch Hauptmann war. Und als großer, berühmter Funkamateur sicher viel getan hat für den technischen Aufbau, oft mit eigenen Mitteln und nicht mit Wehrmachtmitteln des geheimen Funkmeldedienstes der Wehrmacht, der Abwehr. Also der Weber wurde aus Valli verdrängt, wurde dann später Funkleiter Südost und Bödigheimer bekam dann später danach den Titel, noch nicht von Anfang an über Valli oder Atlas dann, sondern erst als Weber weg war. Ich habe Bödigheimer noch gekannt, sozusagen im Feldzug, bevor er der Chef von Atlas, damit vom Ostfeldzug Funkbetrieb wurde. Dieser Bödigheimer war sehr selbstständig als Funkleiter. Ihm konnte in den ganzen Aufbau des Funknetzes und Betriebs und des Personals nicht die Frontleitstelle reinreden. Das war ein selbstständiger Betrieb. Die Funker, die Funkstellen, die Technik, alles, was dazu gehörte, war immer gesteuert von 1 Römisch I, von der Abwehrgruppe in Berlin. Das bedeutete, dass natürlich man als Funker,
Also
egal,
Rasehorn,
bitte, das
Rasehorn.
war ja Major, später Oberstleutnant Rasehorn, das bedeutete, dass man als Funker, wenn man irgendeiner Funkstelle eingesetzt, kommandiert war zu einem Abwehrtrupp oder Abwehrkommando oder was es auch oder einem Sonderkommando. Wenn das Kommando beendet war, der Auftrag, dann kehrte man zurück im Anfang zu Valli und dann später eben ab 42 ganz sicher, kehrte man zurück nach Nikolaiken und blieb dann meist dort bis wieder irgendwo einer oder zwei oder drei Funker gebraucht wurden, die von dort aus dann zu der neuen Abordnung kamen. Das war dann zwischen Eismeer und Kaukasus, egal wohin. Es lief immer über Nikolaiken. Deshalb war man oft dort und deshalb konnte man auch, wenn es sich so ergeben hat, auch Admiral Canaris dort sehen, weil der wenn er befohlen war zu Vorträgen oder zur Lagebesprechung oder zu irgendwas, im Führerhauptquartier, was ja in der Nähe war, in Nikolaigen übernachtete, wohnte, kam ein Flugzeug in Rastenburg an, wurde abgeholt und war dann in Nikolaigen, ehemaliges Kurhaus, hatte wie damals, später dann auch in Venedig, wie im Hotel, war dann reserviert sein Zimmer und der anderen hohen Gäste. Also in Nikolaigen konnte man viele Leute kennenlernen, die auch nur kurze Zeit dort waren und von dort wieder irgendeiner neuen Stadt zu einer neuen Aufgabe waren. So muss es zu dem Bild gekommen sein, dass in Nikolaigen Admiral Canaris mal wieder zum Führerhauptquartier bestellt war und natürlich dann das, was getan werden sollte, mit der Frontleitstelle dort in Nikolaigen besprochen werden musste, was da auf hohem Befehl hin unternommen werden soll. Und da natürlich Chef der Abwehr 1 genauso oft dort war wie Canaris auch, ja, kam es vor, dass also Canaris versammelte dann immer zur Besprechung die hohen Chargen seines Amtes zu diesen Besprechungen. Es war nichts Besonderes, dass da viele Leute in sehr hohen Rängen zu gleicher Zeit für ein, zwei, drei Tage da waren. Auf der Treppe stehend wurde das Bild gemacht, was mich wunderte, es war eigentlich nicht erlaubt zu fotografieren, Admiral Canaris mit Oberst Hansen. Dieses Bild konnte der Sohn von Oberst Hansen, der Dr. Hansen, dann nach dem Krieg nicht identifizieren. Das war einer der Gründe, weshalb er mich kennenlernen wollte, auf einigen Bildern irgendwelche Personen zu identifizieren. Bei diesem Bild ging es darum, wo ist dieses Bild gemacht? Und da ich diese kleine Treppe selbst auf genug rauf und runter bin, die Funkstelle war übrigens abseits von diesem Gebäude, aber wenn es dringende Funksprüche waren oder geheime Kommandosachen, dann musste die einer dahin bringen, der nicht gerade Funkdienst hatte und musste sich eine Unterschrift dafür geben lassen. Also diese kleine Treppe kannte man und wie typisch in deutschen Soldatenkreisen, wo eine Treppe ist, eine kleine Treppe ist oder wo Soldaten untergebracht werden, da machte man am Eingang einen kleinen Zaun, möglichst aus Birkenholz. Das gab es ja in Europa und Asien überall. Ein Deutscher im Stil eines kleinen Gärtners, der macht erstmal einen kleinen Zaun und eine kleine Bank aus diesem Birkenholz. Und so war es in Nikolaichen an diesem Zaun, der war ein bisschen wackelig, also man konnte sich nicht schlecht, aber es war zur Verzierung gedacht. Also wie gesagt, das Bild stammt aus Nikolaichen, Admiral Canaris und Oberst Hansen. Leider ist kein Bild, weil es ja nicht erlaubt war. Ich habe kein Bild gefunden mit Major damals noch Baun, dem Chef dieser Frontleitstelle. Das wäre interessant gewesen, obwohl man ihn denn jeden Tag ja sah. Ja, aber ich habe kein Bild von Baun. Auch nicht in Venedig nicht, wo wir also ja auch 3,5 Monate dann waren. So, das war die eine Geschichte, der Funkleiter, der dann Funkleiter wurde, eben dieser Bödigheimer, war in einem sehr, oder neben Hannes Bauer in Bamberg und zwei, drei anderen, sehr berühmter Funkamateur. Und
war Trautmann Funkamateur?
Bitte?
Trautmann.
War Funkamateur, ja. Na, oder in Hamburg, der die Station eigentlich aufgebaut hat, der
ja, ja, Auerbach.
Auerbach, ja. Ohne solche Leute wären solche Stationen auch in Nikolaigen nicht aufzubauen gewesen. Man darf ja nicht vergessen, es waren die Empfänger und Sender waren meist Beutegeräte, ja, aus Frankreich oder Holland, von Philips und so weiter, ja. Es war ein buntes Gemisch. Also das Herz eines Funkamateurs wie meines, ja, freute sich über solche Geräte, die nicht so schwer waren und trotzdem wesentlich höhere Leistung hatten wie Wehrmachtgeräte, ja, mit denen man auch immer sehr beschränkt Frequenzbereiche hatte. Man wollte ja auch, wenn man frei hatte, nebenbei ein bisschen Amateurfunk hören, ja. Das waren gute Sonnenfleckenbedingungen damals. Man konnte viel hören. Also wie gesagt, Bötigheimer war anerkannt unter uns Soldaten, ja, und es waren in Nikolaigen unter dem gesamten Funkpersonal, er behielt sich ja immer ein paar Leute zurück, die man auf Einzelposten schicken konnte. Nicht einen ganzen Funktrupp, ja, mit Kraftfahrer und was weiß ich, zwei, drei Funker. Einer davon dann mindestens Unteroffizier, so viele waren gar nicht da. Aber wenn man das schon mal für einen Sonderauftrag, so in meinem Fall beim Sonderkommando Dromedar, einen guten Funker brauchte, der die Station aufbaute, der alles selber machte, schlüsseln und vielleicht die Station auch reparieren, wenn man das konnte, ja. So ein Einzelfunker, dann hielt man sich in Nikolaigen, so wie in Stahnsdorf, auch eine gewisse Reserve, die man plötzlich mal irgendwo hinschicken konnte, ja. Das macht der schon, ja. So war das auch in Nikolaigen, war die Anzahl der Amateure ungefähr ein Drittel. Die E-Leute, ja, ein paar, zwei, drei mit Lizenz früher, ja. Bötigheimer selbst natürlich auch, ja. Vielleicht waren es auch ein paar mehr. Sie waren ja nicht alle gleichzeitig da. Die meisten waren ja irgendwo im Osten bei irgendeinem Kommando eingesetzt, ja. Bötigheimer war es, der dann auch uns Funkamateuren erklärte und mir persönlich mal, ich hatte einen Spaziergang gemacht nach Nikolaigen. Das war ein Weg von Atlas ungefähr, naja, von dem Kurhaus in den Ort, 1 Kilometer, von Sendestation in den Ort nur 1/2 Kilometer. Die lagen also um 1/2 Kilometer auseinander am Ufer des Spürtingsees. Sehr schön. Als ich eines Tages mal von einem Spaziergang aus Nikolaigen zurückmarschierte, so aus dem Wald, da kam aus einem Waldweg herausgefahren der Hauptmann Bötigheimer mit einem Opel-Kadett-Auto, das weiß ich noch bis heute. Die Tür ging auf, er lud mich ein, sagt, er nimmt mich mit, ja, bis wo ich hin wollte, bis zur Station, ja. Im Auto saß natürlich neben ihm ein Fräulein, ja. Eine der Sekretärinnen von Atlas, ja. Ja. Es war eben komisch. Das war nicht in seinem Sinne, dass er aus dem Waldweg rauskommt und ich laufe da gerade vorbei. Und er, was macht er mit dem Wald? Blaubeeren haben sie nicht gegessen, das habe ich gesehen am Mund, ja. Also hat er sich freundlich mit mir unterhalten, mein lieber Staats, ich weiß genau, Sie sind auch Funkamateur, ja. Und Sie können ja nichts werden als Obergefreiter hier. Das freut mich, ja, dass Sie nicht weg wollen, ja. Wenn es euch die üble Redensart, die Rasse schon gesagt hat, wenn es euch hier gefällt und ihr kriegt mal einen interessanten Job zwischendurch, ja, dann bleibt ihr hier, aber ihr könnt nichts werden. Wir haben keine Planstellen die Unteroffiziere, die hier bei uns sind, sind Berufssoldaten gewesen, ja. Die haben sich schon nicht nur solche genommen, die nur so zufällig mal Unteroffizier wurden, ja. Und auf Planstellen sind eben Berufssoldaten, ja. Da hätte ich mich wegmelden müssen zum Unteroffizierslehrgang oder Offizierslehrgang oder wenigstens Reserveoffizierslehrgang. Nein, lieber da bleiben, wenn es euch gefällt. Das hat mir Bötigheimer dann das lang und breit erzählt, bis ich aus dem Auto wieder aussteigen durfte, in hoher Anerkenntnis von Bötigheimer gegenüber allen Funkamateuren, die er brauchte, das ist klar. Das war die nächste, zweite kleine Geschichte. Ich war, wie gesagt, öfters noch mal als das Hauptquartier verlegt war nach Vinnytsia in die Ukraine. Jetzt das Hauptquartier von Canaris, meine ich, und das Führerhauptquartier auch, natürlich.
Ja, jetzt reden wir 42.
Ja, ja, eben, weil man glaubte, jetzt ist der große Vormarsch Richtung Kaukasus, ja. Jetzt werden wir endlich vom Afrika, von unten, vom Süden und vom Kaukasus, vom Norden, ja, den großen Ring ums Mittelmeer erobert haben, ja. Da war das Führerhauptquartier und das Feldhauptquartier von Canaris bei Vinnytsia und zurückblieb Atlas auch, ja. Einige Weitverbindungen haben wir mangels großer Antennenfelder, wie sie in Atlas waren, ja, in Minnitsa nicht aufgebaut, ja. Und so blieben etliche Funklinien, ja, wurden betrieben von Atlas aus, ja. Da aber eine Fernschreiberverbindung war von Atlas zu Irene nach Minnitsa, ja, war das keine große Zeitverzögerung, dass die doch dahin kam, die aufgenommenen Fernsprüche dann als Fernschreiben, ja. In dieser Zeit, als Canaris in Minnitsa oft war, flog einmal das Flugzeug leer zurück, mit dem Canaris gekommen war, ja. Und da wir die Piloten inzwischen auch gut kannten, ja, Lufthansa-Piloten, Zivilleute, ja, habe ich das erfahren, wir fliegen morgen nach Hastenburg zurück, ja. Dann habe ich gesagt, ich habe gerade einen Urlaub, ich kann einen Urlaub antreten, ja. Ich kriege einen Urlaubsschein, ja. Da kann ich mir die ganze Eisenbahnfahrt, 1, 2, 3 Nächte, je nachdem, ob Partisanen dazwischen die Strecke mal wieder gesprengt haben oder nicht, ja, bis man da allein an der deutschen Reichsgrenze ist, brauchte man mindestens 2, 3 Tage diese mit dem Zug. Ja. Ja, man musste Gelegenheiten der Fahrten wahrnehmen. Die eigentlichen Fronturlauberzüge fuhren ja ab Grenze ins Reich.
Wurde das Generalgouvernement als deutsche Grenze angegeben?
Es wurde angegeben, die deutsche Grenze. Der Urlaubsschein ist erst gültig ab Grenze.
Generalgouvernement, ja. Oder die ehemalige deutsche Grenze?
Nein, Generalgouverneur war schon reich, ja. Da war dann Entlausung und Urlaubsschein, okay. In Kobel oder in Brest-Litovsk, in diesen großen Orten, die da an dieser Demarkationslinie waren mal auch kurzzeitig Abwehrstellen, bis der Russlandfeldzug selbst begann. Ja. Also jedenfalls, ich konnte zurückfliegen von Minnitsa ins Reich nach Rastenburg, ja. Und dort bekam er ja, es war ja kein Problem, einen normalen Fronturlauberzug zu kriegen, dann nach in die Heimat zu den Eltern hin, ja. Und wie gesagt, mit diesen hat man da ein paar Tage eingespart, ja. Und so kam ich eben dann auch wieder natürlich mit dem Flugzeug nach Rastenburg, um dort mit dem Auto abgeholt zu werden von Nikolaigen, ja. Mhm. Wo ich dann meinen Urlaubsschein bekam, den richtigen Urlaubsschein.
Also fing der von dort an oder fing er von dem Punkt an, dass du die...
Nein, der fing an mit dem Punkt, wo ein Fronturlauberzug ins Reich fuhr. In Russland selbst waren das ja keine Fronturlauberzüge, das waren irgendwelche Züge, die irgendwie fahren, die man benutzte, ja, um auf Güterzügen, ja.
Du hast auch mal erzählt, dass du auch in einem Flugzeug Urlaub gemacht hast mit alten Freunden von dir, Gruppe daheim. Daheim hast du mit, ich glaube, es war 7 Mann, ja? Deine Freunde aus der Schulzeit.
Ja.
Der eine war, glaube ich, im Kaukasus oder im Rostow oder in der Nähe dort.
Und nein, das war ein Vetter.
Du bist auch mal dorthin geflogen.
Bitte?
Du bist auch...
Ja, das war aber nicht, das waren keine Freunde, das war mein Vetter.
Ach.
Von meinem Onkel, der hatte... Es waren Zwillinge, ja. Die sind beide dann im Krieg geblieben, ja. Und der war auf dem Flugplatz in Uman bei der Luftwaffe, Luftnachrichtentruppe als Funker, ja.
Ja.
Und der hatte immer sehr gute Beziehungen zu... nach Hause zu telefonieren, ja. Das war das Gute auch bei uns in Minnitsa, ja.
Ja.
Wir waren ja direkt angeschlossen an eine der berühmten DV-Durchgangsvermittlungen, ja.
Mhm.
Und wenn du da angemeldet hast, eine Nummer ins Reich oder irgendwo hin, ja, und hast dann gesagt, hast du nicht gesagt Obergefreiter, da habe ich gesagt, Dienststelle Major Bauer, ja, bitte geben Sie mir mal Leipzig, ja.
Ja.
Und Leipzig habe ich gesagt, Dienststelle Major Bauer, geben Sie mir mal Weimar, ja. In Weimar habe ich dann gesagt, stöpfen Sie mal durch nach Pösneck, ja. Das war 3, 4 Mal handvermittelt, ja. Konnte ich meine Eltern besser anrufen, ja, wie andere Leute, wenn man an einem Punkt saß, ja. direkt an einer DV, die DV war damals in Wittelsaar, ja, wo eben auch...
War das Strahlrichtverbindungen?
Das haben wir nicht gewusst, okay. Das ging großen Teils über Richt, ja, ging aber auch über Drehkreuzleitungen. Ja. In Wittelsaar kam unheimlich viel Drehkreuzleitung an, von der Marine, von der Luftwaffe, vom Heer, ja. Es war irre, was die da gebaut haben. Die haben ja bis Stalingrad bis Kaukasus Drehkreuzleitung gebaut, Drehfrequenz.
Ja, ja, ich weiß.
Ja. Ob da zwischendurch jetzt auch mal Richtfunk war, ein Stück, ja, das kannst du ja nicht beurteilen, ja, nein. Wie die Leitung durchgeschaltet haben. Also jedenfalls, der Vetter, er hatte von diesem Flugplatz aus, ja, seine Eltern oft wohl angerufen und hat von dort erfahren, weil ich meinen Eltern, ich habe ja, was ich nicht durfte, nicht über Feldpost mit meinen Eltern Briefe gewechselt, sondern im Ort war ein Kreislandwirt. Ja? Das war also einer in Uniform, wie in der Ukraine überall, ja, der die großen Güter führte, die früheren Kolchosen. Ja?
War das über Rosenbergs Organisation oder war das... Irgendwie.
Im Rosenbergs Organisation war vielleicht, also die hatten Wehrmachtuniform an, mit so einem Leutnantsachselstück, ja. Aber mehr wie ein Wehrmachtbeamter statt wie ein Leutnant sahen die aus. Das war, der war natürlich sehr gut bekannt mit Major Braun und mit den Leuten da im Ort, die haben da viel schwarz gehandelt untereinander. Schweine gegen Salz und jeden Abend Strom von unserem Aggregat, damit er auch eine Beleuchtung in seiner Verwaltung hatte, ja, und für sich. Das ist ein anderes Thema, ja. Mein Vetter hatte erfahren, dass ich in Wittelsaar bin, ja, bei Wittelsaar, ja. Und ich hatte auch in Wittelsaar, ja, eben mir Briefe schicken lassen, Deutsche Dienstpost Osten musste man oben drüber schreiben, ja. Deutsche Dienstpost Osten. Ging direkt nach Wonowitzer an den Kreislandwirt, ja. Kreislandwirt, so hieß das Amt. Und der, das führte, hieß, war Kreislandwirt, ja. Und das ging viel schneller als über Feldpost, ja. Ein Brief von meinen Eltern zu mir direkt nach Wonowitzer, ja. Der war vielleicht nur 5, 6, 7, 8 Tage unterwegs. Der musste wie ein Eilbrief behandelt werden. Da war ein rotes Kreuz auf dem Umschlag, wurde auf dem Postamt draufgeklebt. Ja.
Wurde das noch geöffnet durch die
das
Zensur?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und oben drüber war so ein Aufkleber, Deutsche Dienstpost Osten. Ja,
ja. Ja.
Ich habe ja auch nicht an Gefreiter Staritz schreiben lassen, sondern an Rudolf Staritz, ja. Deutsche Dienstpost Osten oben drüber und dann war eine Mützer bei Wittelsaar, ja. Kreislandwirt, ja. Die kam. Die Feldpost dauerte 3 Wochen, 4 Wochen manchmal, ja. Oder noch länger, ja. Also kurz und gut, meine Eltern wussten ganz genau, ich bin nicht in Wittelsaar, sondern in Wittelsaar, ja. Und das hat meine Eltern, meine Mutter, ihrem Bruder, dem Vater von meinem Vetter, ja, erzählt. Und eines Tages kommt einer in Luftwaffenuniform als Oberbefehlshaber ins Schloss marschiert. Ja. Er hat gesagt, ich hab Glück gehabt. Irgendwo war ein Platz frei, er ist von Uman nach Militsa geflogen. Ja. Mhm. Und dort war wahrscheinlich gerade dienstlich irgendein Auto, es waren ständig Autos vom Schloss zum Flugplatz, ja. Nicht nur für Canaris oder für Bauen, wer da befohlen war zur Besprechung oder Einsatzbesprechung oder so, ja, musste ja am Flugplatz abgeholt werden, ne. Jedenfalls hatte mein Vetter das Glück, gerade ein Auto zu fragen, fahrt ihr da Richtung Wonowitzer, ja. War da, steht mein Vetter da. Oh, durfte eine Nacht bleiben. Ich habe dann, natürlich hat er auch Portionen Essen und alles mitgekriegt, ja. habe ich denen gesagt, das ist mein Vetter Peter hier, der kriegt hier Verpflegung, ja. Ja, und dann hat er gesagt, weißt du was, wie dein Laden hier aussieht, ja, besuchst du mich mal in Uman, ja. Also habe ich eines Tages mir einen der Funke, die ich ausgebildet habe, gekrallt und habe das war die Zeit, wo gerade zurückverlegt war, die Frontleitstelle.
Ja. Ach, wieder nach Nikolaiken.
Und dort bildeten wir dann nur noch Agentenfunker aus, ja. Und was weiß ich hier, ja, Agenten. Also ich habe mir einen Agentenfunker geschnappt, ja. Hatte gar kein Gerät übrig, weil ja, das war die Zeit, das war etwas später. Das war die Zeit, wo das Sonderkommando Drumme dahin geflohen ist. War ich das zweite Mal in Minica.
Ja?
Ja, ja. Das war dann schon im Spätherbst, Anfang Winter, wo stand ich?
42.
42, ja. Das war, wo ich das zweite Mal in Minica war.
Da war das vor dem Durchbruch am 9. November? Oder war das diese Katastrophe?
Es war schon der Rückzug vom Kaukasus. Der Durchbruch war schon, ja. Okay. Die Italiener und Rumänen waren schon.
Okay.
Deshalb sind wir da unten ab. Als man mich hinversetzte zu Dromeda, ja, war ich ja nur ganz kurz da. Dann mussten wir ja schon wieder
zurück,
ja. Und ich habe, die hatten ja ihren eigenen Funkdruck. Die Namen hast du mir gegeben. Der eine hieß Georg Bienek, aber Lehrberger, den hast du mir in einem Funkspruch durchgegeben. Ja. Ach nee, das ist nein, hast du mir nicht gegeben. Das ist in dem.
Diese Schrift.
Die Tagebuch.
Das, ja.
Da kommen die Namen drin vor. Also, die hatten die Funkstelle, ja. Und als ich dort zu Dromedar versetzt wurde, ja. Dann wegen des Rückzuges, ja, wurde das auseinandergerissen, das Kommando und die Agentenausbildung und so weiter. Die wurden gleich bis Venedig durchgeschaltet, ja. Ich blieb dann erst noch bei Dromeda, Rückzug über die Krim, ja, und kam dann wieder nach Venedig, ja, wo der Teil vom Sonderkommando Dromeda, die Agentenausbildung und was dazu gehört war, ja.
Wie muss ich
in das leere Schloss, das war ja dann leer. Die Bauen war ja noch.
Aber wie muss ich das jetzt
nimmst du noch
einschätzen? Du du hast mir ein Bild gegeben, wo du in einem Eisenbahnzug.
Moment, das ist noch später.
Ja, das wollte ich mal wissen. Wie ist die Verbindung?
Ja, das ist der weitere Rückzug von Sonderkommando Dromeda.
Die lief vom Krim nach Nürnberg. Oder war das vorhin? Woran ist
noch später.
Okay.
Komme ich noch drauf. Also jedenfalls, Sonderkommando Dromeda versammelte sich dann wieder gesamt im Schloss Venedig, ja. Wo ich ja vorher bei Irene war, ja. Da war ich dann bei Dromeda, ja. Und als der Vetter mich besuchte, ja, habe ich ja die Briefverbindung zu meinen Eltern über den Kreis Landwirt wieder aufgenommen, ja. Und nicht über Feldpost, ja. Hätte sowieso eine andere Feldpostnummer gehabt, sondern Kommando Dromedar hat eine andere Nummer wie die Frontlautstelle 1 Ost, ja.
Ja, ja.
Also kurz und gut, ich war wieder in Venedig und mein Vetter sagte, besuch mich mal in Uman. Da habe ich mir ich habe die Agentenausbildung gemacht, ja. Im Sonderkommando.
War das im Nicht-Zeppelin-Rahmen? Nicht in Zeppelin-Rahmen?
Mit Zeppelin hat das überhaupt nichts zu tun.
Das nicht zu tun, das ist später.
Das ist viel, viel später.
Okay.
Das war ja Abwehr 2 dann. Das war immer noch. Ich hatte noch nicht immer einen Funkgerät, um mit einem, der ein Übungsfunkverkehr zu machen. Ich habe den Rittmeister Pulli von Trompeta gesagt, ich mache mit denen mal einen Funkeinsatz. Der ist fertig mit der Ausbildung, ja, und machen wir es auf etwas größere Entfernung. Ich mache mal eine Dienstreise nach